Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Willkommen zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. In der letzten Sendung haben wir uns im alttestamentlichen Jesaja-Buch das 11. Kapitel angeschaut. Dort beschreibt Jesaja, was Gott mit seinem Volk am Ende der Zeit vorhat. Jesus hat den Thron Davids eingenommen, von dem aus er die ganze Welt gerecht regieren wird. Diese Beschreibungen setzen sich im 12. Kapitel fort. Unter anderem geht es darum, wie der Herr verehrt wird. Anschließend erreichen wir Kapitel 13, in dem Gott mit Babylon abrechnet. Im Jesaja-Buch haben wir uns von Kapitel 7 an eine Reihe von Prophezeiungen angeschaut. Diese ziehen sich durch bis ins 12. Kapitel. Die Reihe der Prophezeiungen begann mit Gottes Urteil über sein Volk. In Kapitel 11 lasen wir, dass das Königreich auf Erden errichtet werden wird und dass Jesus es persönlich regieren wird. Mit Kapitel 12 kommen wir nun zu einem Höhepunkt. Die Stürme des Lebens sind endgültig vorbei. Israel wird zum Teil des Königreichs und wir sehen, wie es Gott anbetet und lobpreist. Dieses kurze Kapitel 12 liest sich wie ein Psalm, denn im Grunde ist es einer. Es ist ein wunderschönes Juwel. Wir lesen, wie ein Volk unter der direkten und persönlichen Herrschaft Gottes ihn anbetet. Es handelt sich dabei um die reinste Form der Anbetung Gottes aus erlösten Herzen. Er wird wegen seiner Erlösung und Schöpfung angebetet. Das Handeln Gottes an Israel ist Grund genug, Gott für seine Güte in der Schöpfung anzubeten. Aufgrund des Fluchs auf der Schöpfung konnten wir bis heute in der Natur so etwas nicht beobachten. Derzeit hat die Natur scharfe Reißzähne und blutige Krallen. Im Zeitalter des Königreichs wird sich dies grundlegend verändern. Wir beginnen nun in Jesaja 12 mit Vers 1. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Wiederum begegnet uns der Ausdruck zu der Zeit. Dieser Vers drückt den Gedanken aus, dass die Nacht der Sünde vorbei ist und der Tag der Erlösung angebrochen ist. Israel hat die schlimme Nacht der Verbannung überstanden und jetzt kommt das Licht. Das Leid ist vorbei und sie treten ein in den Frieden und die Freude des Königreichs. Sie haben allen Grund, Loblieder zu singen. Was dieses Zeitalter auszeichnen wird, ist die wahre Freude. Vers 2. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Beachten Sie, dass nicht gesagt wird, dass Gott Ihnen Heil gegeben hat, sondern dass er das Heil ist. Das Heil ist letztendlich eine Person und nicht irgendein Programm oder ein System oder ein Ritual oder eine Liturgie. Das Heil ist eine Person und diese Person ist Gott, der Herr Jesus Christus. Sie preisen ihn für sein Heil. Vers 3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Die Brunnen stehen für Überfluss. Seine Erlösung befriedigt und erfreut das Herz. Es wird eine Zeit großer Freude geben. Genau das möchte der Herr ja für die Seinen. Er möchte, dass wir fröhlich sind. Auch unsere Erlösung durch Jesus Christus sollte Grund dafür sein, dass wir uns freuen und den Herrn Lob preisen. Ich glaube kaum, dass wir Zeugen für ihn sein können, wenn uns diese innerliche Freude fehlt. Weiter mit Vers 4. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Die Formulierung zu der Zeit bezieht sich auf den Zeitpunkt, wenn der Tag hell wird. Der Tag des Herrn begann mit der Nacht der Sünde. Unserer Anschauung nach beginnt der Tag mit dem Sonnenaufgang, aber im Alten Testament begann der Tag mit dem Sonnenuntergang. So heißt es schon im Schöpfungsbericht, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und in Psalm 30 lesen wir, den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. In unserem Bibelvers aus dem Jesaja-Buch ist von einer Zeit die Rede, die man als den Morgen der Freude und als Zeit der Danksagung an Gott für unsere Erlösung bezeichnen könnte. Wobei es nicht bei der Danksagung für unsere Erlösung bleibt. Nein, ihm wird auch dafür gedankt, dass er der Schöpfer ist. Sein mächtiges und weitreichendes Tun wird unter den Menschen verkündet und sein Name wird erhoben werden. Das Tun Gottes schließt nicht nur sein Schöpfungswerk mit ein, sondern alles, was er tut. Die Worte »Danket dem Herrn, rufet an seinen Namen« kann man im Hebräischen in einem einzigen Wort zusammenfassen, nämlich »Halleluja«. Und so lesen wir weiter in Vers 5, »Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen.« Gott hat großartige Dinge vollbracht. Als die 6 Tage der Schöpfung beendet waren, betrachtete Gott sein Werk und sah, dass es gut war. Wenn Gott etwas für gut erklärt, dann ist es gut. Ich glaube, es täte uns gut, ihm für eine perfekte Erlösung und seine Schöpfung zu danken, obwohl die Sünde sie verunziert hat. In meinem Garten konnte ich beobachten, wie Maulwürfe mir den Rasen umpflügen und Ameisen ins Haus kommen. Aber trotz dieser Ärgernisse bemerke ich ja auch das Singen der Vögel und die Schönheit der Blumen und Bäume. Obwohl die Erde mit Sünde durchzogen ist, ist sie immer noch wunderschön. Stellen Sie sich aber nur einmal vor, wie schön es sein wird, wenn dieser Fluch nicht länger besteht. Dann werden wir die Gelegenheit haben, Gott zu jener Zeit zu loben, genauso wie wir ihn heute loben. Ich komme zu Vers 6. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Mehr kann wohl ein armes, kleines Geschöpf kaum von sich geben, als ein starkes und laut hallendes Halleluja. Wir reden von unserer Hingabe an Gott, wissen aber kaum, was das eigentlich bedeutet. An jenem herrlichen Tag wird Israel die Bedeutung dieses Wortes erkennen, und wir auch. Wir erreichen nun Kapitel 13, und damit beginnt ein komplett neuer Abschnitt des Buches Jesaja. Der Ton ändert sich sofort. Die Kapitel 13 bis 23 enthalten Gerichtsworte oder Lasten, die insgesamt 9 Nationen, die Israel umgeben, auferlegt werden. Eine Last ist etwas, was man trägt. Diese Lasten sind Urteile Gottes über diese 9 Nationen. Man könnte eine solche Last auch als Urteil bezeichnen. Auf jeden Fall liegt ein bemerkenswerter Teil der Heiligen Schrift vor uns, denn die meisten der prophetischen Urteile sind schon erfüllt worden. Wir betrachten sie heute als historische Tatsachen. Jede dieser Nationen hatte auf irgendeine Art und Weise Kontakt zu Israel, und die meisten grenzten direkt an Israel oder waren nicht weit entfernt. Israel musste unter einigen von ihnen leiden, muss es auch immer noch und wird es in Zukunft auch noch müssen. In diesem Kapitel werden Ihnen einige Namen begegnen, die Ihnen schon bekannt sein dürften. Einer davon ist Ägypten. Obwohl einige der Prophezeiungen in Zukunft stattfinden werden, ist das Hauptmerkmal dieses Abschnitts die Tatsache, dass der Großteil schon erfüllt wurde und somit ein Beweis für erfüllte Prophetie ist. Insgesamt gibt dies diesen 11 Kapiteln eine besondere Bedeutung. In diesem Abschnitt ist nicht länger Assur der Unterdrücker. Eine Reihe anderer Nationen unter Führung von Babylon hat seinen Platz eingenommen. Wie man sich vorstellen kann, war es dem Propheten nicht gerade angenehm, diese Art von Botschaft zu übermitteln. Denn damit machte man sich keine Freunde. Doch Gottes Propheten nahmen ja auch nicht an einem Beliebtheitswettbewerb teil. Die erste Last, von der in unserem Bibeltext die Rede sein wird, gilt Babel oder Babylon. Dem, der die Bibel intensiv gelesen hat, kommen bei diesem Namen viele verschiedene Gedanken in den Sinn. Zuallererst muss buchstäblich die Stadt Babylon betrachtet werden. Babylon war zur Zeit Jesajas ein unbedeutender Ort. Erst ein Jahrhundert später sollte Babylon zu einer Weltmacht aufsteigen. Gott hat Babylon verurteilt, noch bevor es zu einer Weltmacht wurde. Dieser Abschnitt endet nicht mit den Lasten, die den neuen umliegenden Nationen auferlegt werden, sondern zieht sich mit 6 wie denen in den Kapiteln 28 bis 33 fort. Er endet mit der Ruhe und dem Segen nach dem Sturm in den Kapiteln 34 und 35. Beginnen wir nun mit dem ersten Vers aus Kapitel 13. Hier lesen wir, wie Babylon am Tag des Herrn gestraft wird. Dies ist die Last für Babel, die Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat. In diesem und dem nächsten Kapitel betrachten wir Babylon nicht als Sinnbild für eine böse Macht, sondern ganz einfach als das, was sie zu jener Zeit gewesen ist, die geschichtliche Stadt Babylon. Babylon wurde zu einer der bedeutendsten Städte des Altertums. Babylon wurde sogar eine Großmacht und wird als solche in Daniels Prophezeiung beschrieben. Nebukadnezar war das goldene Haupt Babylons. Er war der König Babylons. Irgendwann in der Zukunft wird die Stadt Babylon wieder aufgebaut werden. Babylon ist auch ein Symbol für die vereinte Rebellion gegen Gott, die mit dem Turmbau zu Babel begonnen hatte und mit Offenbarung 17 und 18 enden wird, wo wir sehen, wie das religiöse und politische Babylon die Welt regieren wird. Und Babylon wird schließlich untergehen. Wir kommen nun zu Vers 3 in unserem Bibeltext. Gott spricht: Ich habe meine Geheiligten entboten zu meinem Zorngericht und meine Starken gerufen, die da jauchzen über meine Herrlichkeit. In diesem Vers bedeutet geheiligt ausgesondert für einen bestimmten Zweck. Gott spricht: Ich habe meine Starken gerufen zu meinem Zorngericht. Oder anders ausgedrückt, Gott hat Babylon zu einem bestimmten Zweck geheiligt oder aufgerichtet. Mit Assur hatte er es genauso getan. In Jesaja 10, Vers 5 sprach Gott durch den Propheten Jesaja: Wehe Assur, der meines Zornes Rute und meines Grimmes Stecken ist. Gott hatte Assur benutzt, um sein Volk zu strafen, und dann hat er postwendend Assur gestraft. Mit Babylon wird er es genauso tun. Alles kann geheiligt werden, wenn es für Gott ausgesondert ist. Assur und Babel wurden ausgesondert, um Israel zu strafen. Sie wurden zu Werkzeugen in seinen Händen mit einer besonderen Zweckbestimmung. Und nun lese ich Vers 4. Es ist Geschrei und Lärm auf den Bergen, wie von einem großen Volk. Geschrei und Getümmel von den versammelten Königreichen der Völker. Der Herr Zebaoth rüstet ein Heer zum Kampf. Dieser Vers erklärt, was mit den Geheiligten in diesem speziellen Fall gemeint ist. Babylon wird gegen das Südreich Juda angehen, so wie Assur gegen die nördlichen 10 Stämme Israels vorgegangen war, und es in die Gefangenschaft führen. Vers 5. Sie kommen aus fernen Landen, vom Ende des Himmels, ja, der Herr selbst samt den Werkzeugen seines Zorns, um zu verderben die ganze Erde. Die Babylonier werden also das Werkzeug seines Zorns sein. Vers 6. Heulet, denn des Herrn Tag ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Wenn Gott Gericht hält, ist das schrecklich für die Betroffenen. Weiter ab Vers 7. Darum werden alle Hände schlaff und aller Menschen Herz wird feige sein. Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen. Es wird ihnen bange sein wie einer Gebärenden. Einer wird sich vor dem anderen entsetzen. Feuerrot werden ihre Angesichter sein. Denn siehe, des Herrn Tag kommt, grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Soweit die Verse 7 bis 9. Gott nutzt die Macht Babylons, um diese Völker zu verurteilen. Der Tag des Herrn beginnt mit dieser Zeit der Mühsal. Der nächste Vers beschreibt, dass selbst der Himmel mit einbezogen ist. Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell, die Sonne geht finster auf und der Mond gibt keinen Schein. In Matthäus 24, Vers 29 wird diese Prophezeiung noch einmal vom Herrn Jesus ausgesprochen. Ich zitiere: Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und in Offenbarung 8, Vers 12 lesen wir: Und der vierte Engel blies seine Posaune, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Zurück zum Jesaja-Buch Kapitel 13. Daraus lese ich nun Vers 11. Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen. Der erste Teil dieses Verses klingt für mich ziemlich bedrohlich. Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen. Wir leben heute in einer Welt, die schnurstracks auf Gottes Urteil zusteuert. Vers 12, dass ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold und ein Mensch wertvoller als Goldstücke aus Ophir. Hierzu möchte ich nur sagen, als Christus für Sie und mich am Kreuz starb, erhielten wir einen neuen Wert. Die Verse 13 bis 16 in unserem Bibeltext erzählen davon, dass die Zeit, von der hier die Rede ist, eine Zeit weltweiter Katastrophen sein wird, die kaum jemand überleben wird, außer dem Überbleibsel, den Gott für seine Zwecke erhalten wird. Der Welt stehen noch schreckliche Zeiten bevor. Das 13. Kapitel des Buches Jesaja macht dies sehr deutlich. Aber Gott wird nur mit denen so abrechnen, die sich gegen ihn stellen. Wie diese Abrechnung aussieht, können Sie am Beispiel von Babylon in unserer nächsten Sendung sehen. Dann werden wir Kapitel 13 abschließen und uns Kapitel 14 zuwenden. Der letzte Teil von Kapitel 13 dreht sich um die Zerstörung Babylons. Diese Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel geht nun zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gott befohlen.